Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kicker Daily. Mein Name ist Matthias Dersch.
Und ich bin Frederik Paulus.
Wir sprechen gleich natürlich mit unserem Kicker-Reporter Patrick Kleinmann über die Dortmunder Niederlage in Madrid und klären mit ihm auch, wie viel Mut der BVB durch das Joker-Tor von Sebastian Allaire getankt hat.
Ja, und wir blicken auch nach Wolfsburg. Wie sortiert sich der Club nach dem Aus von Geschäftsführer Marcel Schäfer? Das klären wir mit unserem Host-Kollegen und VfL-Experten Thomas Hiete. Aber vorher kommen hier erstmal die News des Tages.
Eine Prämie als Anreiz, um zu punkten. Der FC Schalke hielt das nach Kicker-Informationen für eine richtig gute Idee und lobte 400.000 Euro für die Mannschaft aus, aber nur für den Fall, dass sie gegen Karlsruhe, Hannover und Nürnberg mindestens 7 Punkte holen. Problem dabei, vor dem Spiel gegen Nürnberg am Samstag sind nur noch maximal 5 Punkte drin. Der erhoffte Effekt der Klammen Königsblauen ist verpufft. Schalke gelang es trotz der ausgelobten Prämie nicht, sich aus der Gefahrenzone zu bewegen.
Am Sonntag kann Bayer Leverkusen mit einem Heimsieg gegen Bremen die erste deutsche Meisterschaft der Vereinsgeschichte klarmachen. Heute Abend aber ist die Werkself erst einmal in der Europa League gegen West Ham United gefordert. Der Gegner aus London muss im Viertelfinal-Hinspiel auf den besten Torjäger verzichten. Jared Bowen fällt aus, weil er sich das Knie verdreht hat. Ob das jetzt ein Vorteil für Leverkusen ist, das könnt ihr heute Abend bei uns im Live-Ticker verfolgen. Den findet ihr wie immer in der Kicker-App.
Edin Terzic hat ja Atletico Madrid kurz nach der Auslosung als kleines Monster bezeichnet. Ja, und das kleine Monster, das hat den BVB am gestrigen Abend ganz schön das Fürchten gelehrt. Und doch darf sich die Mannschaft von Terzic nach der 1-2-Niederlage noch Hoffnungen aufs Halbfinale machen. Joker Sebastian Allaire sei Dank. Unser Reporter Patrick Kleimann war gestern im Metropolitano und ist uns jetzt aus Madrid zugeschaltet, um die Leistung des BVB einzuordnen. Hi Patrick.
Hallo, grüß euch.
Patrick, wir haben ja gestern Abend das Spiel gemeinsam für das aktuelle Heft aufbereitet, für die Hörer da draußen. Wir sind dann ja so per Teams-Chat verbunden und schreiben da alles rein, was man so austauschen muss in so, im Laufe eines Spiels. Und da hast du dann so nach der Anfangsviertelstunde, glaube ich, mal reingeschrieben, puh. Ich fand das ja sehr treffend zu dem Zeitpunkt. Vielleicht kannst du noch mal kurz den Hörern schildern, warum du das da reingeschrieben hast.
Ja, das war, glaube ich, so rund um die 18. Minute. Das war quasi das erste Mal Atem holen, was Borussia Dortmund in diesem Spiel gemacht hat, wenn man so möchte, übertragen. Also die sind ja so sehr eingeschnürt worden in den ersten 20, 25 Minuten, dass es einem wirklich Angst und Bange wurde, wenn man es mit Borussia Dortmund hält. Und das war so ein bisschen der kurze Ausdruck davon, dass da Schlimmstes zu befürchten war, was den Ausgang dieses Spiels und damit auch dann der Ausgang des Viertelfinals insgesamt angeht. Dass es am Ende dann ein bisschen besser wurde, darüber sprechen wir gleich, aber zu dem Zeitpunkt sah es danach noch nicht aus.
Ja, Patrick, wie ist es denn aus deiner Sicht zu erklären, dass die BVB Profis von Atletico vor allem in der ersten Hälfte regelrecht aufgefressen wurden?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das liegt zum einen ein bisschen daran, dass es eine Sache ist, vorher über so ein Thema zu sprechen, eine Mannschaft vorzuwarnen, welche Atmosphäre sie erwartet und sie dann tatsächlich zu erleben. Also dieser wahnsinnige Druck, der da in dem Stadion aus Zuschauern und Gegner, der hinter jedem Ball herjagt, als wäre der Entscheidende, aufgebaut worden ist, das ist schon was ganz Besonderes und damit muss man erstmal klarkommen. Und ich glaube, dass noch nicht alle Spieler so weit sind, damit klarzukommen. Da braucht man eine enorme Widerstandskraft und die hatten sie vor allem am Anfang ganz sicher noch nicht.
Ja, du sprichst es an, die Widerstandskraft. Es waren eine Menge individuelle Fehler dabei beim BVB in dieser ersten Hälfte. Das 0-1, das entsteht nach einem Fehlpass von Ian Marzen, der schon angespielt wird von Kobel in der Situation, wo man den Ball eigentlich nicht zu ihm spielt. Beim 0-2 patzen dann Hummels und Schlotterbeck, die sich da offenbar nicht richtig abgesprochen hatten. Dann köpft der eine den anderen an. Und es gab ja noch etliche dieser Szenen, wo Dortmund im Grunde Atletico zu weiteren Treffern eingeladen hat. Das ist ein Thema, was sich durch die Saison zieht, worüber wir oft sprechen beim BVB. Du hast jetzt gesagt, gestern waren die Spieler da vielleicht aus dieser Atmosphäre nicht ganz eingestellt. Aber das wird so oft thematisiert. Warum kriegt man das nicht abgestellt?
Tja, wenn ich wüsste, wie die individuellen Fehler abgestellt würden, dann wäre ich wahrscheinlich schon bei BVB angestellt, als Teil des Trainerteams und nicht bei Kicker. Das ist eine schwierige und vielschichtige Frage. Ich glaube, gestern ging es am Anfang vor allem um kleine Unsauberkeiten, um technische Fehler. Du hast gerade das 0-1 angesprochen, ne? Dass der Kobel den Ball dahin spielt, okay, aber dass er den Marzen auf dem falschen Fuß anspielt zum Beispiel, ist dann eine Geschichte, dass das Emre Can vielleicht nicht unbedingt anspielbereit ist, weil er gedeckt ist. Solche Sachen summieren sich dann und gegen einen Gegner der Klasse und auf dem Niveau in der Champions League im Viertelfinale kann man sich das einfach nicht mehr erlauben. Und das ist dann am Ende eine Frage der Erfahrung auf diesem Niveau und ein Stück weit natürlich auch eine Frage der Qualität, was im Viertelfinale angeht. Das muss man spielen können und gestern in den ersten 20 Minuten konnte der BVB das nicht.
Terzic hatte ja Felix Metscher aufgestellt, dafür Julian Brandt auf der Bank gelassen. Der Hintergrund war, er wollte körperliche Präsenz und Physis von Metscher auf dem Platz haben, da das eben in Newcastle auch gut funktioniert hat. War das denn aus deiner Sicht nachvollziehbar?
Ja, auf dem Papier kann man das durchaus nachvollziehen. Das ist aber dann immer so eine andere Frage, wie es auf dem Platz aussieht. Und da war es definitiv die richtige Entscheidung, das gestern zur Halbzeit wieder zu beenden und dann Brand zu bringen, der ja dann auch entscheidend an der deutlich besseren zweiten Halbzeit beteiligt war. Felix Metscher hat überhaupt nicht ins Spiel gefunden. Der hatte am Ende 20 Ballkontakte. Zum Vergleich Julian Brand, zweite Halbzeit 41. Also daran sieht man schon, wie sehr das Spiel an dem Metscher vorbeigegangen ist. Ob der jetzt einfach vielleicht noch nicht so weit war nach seiner langen Verletzung oder ob das einfach kein Spiel für ihn war, das sind dann so die Fragen, die man sich stellen muss. Aber es war auf jeden Fall eindeutig, dass der da gestern gar keinen Zugang gefunden hat.
Ja, die zweite Hälfte, als Brandt dann dabei war, die hat der BVB ja gewonnen, wenn man sie für sich nimmt, durch das eine Tor von Sebastian Haller. Es gab ja dann sogar auch noch weitere Chancen, durch Beino Gittens beispielsweise oder Brandt, die beide Aluminium getroffen haben, sogar auszugleichen. Wenn man ehrlich ist, glaube ich, es war vor allem die letzte Viertelstunde, die so einen ausgeglichenen Charakter hatte. Davor hatte ich schon zumindest das Gefühl, dass Atletico auch ein bisschen den Gang rausgenommen hat, vielleicht auch nicht mehr die Intensität gehen konnte. Trotzdem, wenn wir mal auf diese Schlussphase blicken, glaubst du, dass der BVB in der Phase realisiert hat, dass gegen diesen Gegner wirklich was möglich ist, dann jetzt im Rückspiel? Vorher wurde oft drüber gesprochen, das ist eigentlich ein gutes Los, aber die Anfangsphase sah halt überhaupt nicht so aus, als würde das beim BVB auch im Bewusstsein drin sein.
Ja, sie sollten das zumindest als Erkenntnis mitnehmen, dass wenn man den Gegner schafft, es in die eigene Hälfte zu drängen und seine Wege sucht, dass die anfällig sind. Ne? Das ist nicht mehr das Defensivmonster, was es vor 5 bis 10 Jahren waren. Die sind immer noch stark in der Defensive, aber die haben ein deutlich variableres Spiel und das hat man genau eben in der Schlussphase gesehen, wo du hast es gerade angesprochen, Dortmund nicht nur den Anschlusstreffer erzielt hat, sondern eben auch noch gute Chancen hatte, sogar noch den Ausgleich zu machen. Man sollte sich jetzt nur nicht den Fehler machen, sich hinterher hinzustellen, zu sagen, ja, aber am Ende haben wir es ja geschafft, gut mitzuhalten. Da waren wir auf Augenhöhe, das war dann eine gute Leistung, sondern man sollte das ganze Spiel sehen und da war es halt eben überhaupt keine gute Leistung. Und sich nur auf einer Viertelstunde hinten raus auszuruhen und das als positives Zeichen fürs Rückspiel zu nehmen, das wäre ein bisschen zu einfach. Ich hoffe, das werden sie nicht tun, ich denke auch nicht, aber manchmal verrutscht manchmal so der Eindruck hinten raus dann ein bisschen, wenn es besser wird. Unterm Strich muss man aber sagen, dass das Ergebnis eigentlich fast das Beste im ganzen Spiel war gestern.
Ja, du sagst es, Patrick, Stichwort Rückspiel. Lass uns doch zusammenfassen. Was kann denn den BVB-Fans Hoffnung machen? Was muss passieren, dass Dortmund mal wieder ins Halbfinale der Champions League dann am Ende wirklich einzieht?
Ja, die letzte Viertelstunde kann Hoffnung machen, wo sie es geschafft haben, Druck zu erzeugen, wo sie zu Schauchancen gekommen sind, wo sie einen dann vielleicht auch etwas müden Gegner, der ja schon auch echt hohes Tempo gegangen ist, dann ein bisschen mehr bespielt haben. Und ich glaube, in einem Heimspiel sind die Vorzeichen dann auch so ein bisschen umgedreht. Da hat Dortmund einen kleinen Vorteil mit der Atmosphäre, denn der Publikum hinter sich, auch wenn es dann vielleicht sogar eine Verlängerung geht. Also ich glaube, wenn sie daran anknüpfen, was sie gut gemacht haben, und das war eben halt die Schlussphase, und viel von dem abstellen, was sie vorher schlecht gemacht haben, und das war schon eine ganze Menge, dann ist es halt ein richtig gutes Ergebnis, gemessen daran, wie es nach 20 Minuten aussah. Und das sind so die Punkte, die Dortmund für das Spiel in inzwischen nur noch 5 Tagen zumindest ein bisschen Hoffnung geben dürfen.
Ja, Patrick, jetzt kann ich dich nicht hier aus dem Podcast lassen, bevor wir nicht noch über eine Szene sprechen, die du, glaube ich, von deinem Platz im Stadion gar nicht so gut sehen konntest. Am Fernseher hat man dafür sehr gut gesehen. Atleticos Trainer Diego Simeone und BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl, die sind, glaube ich, in der 57. Minute war es, einmal richtig heftig aneinander geraten, standen da kurz sogar Stirn an Stirn. Wenn man jetzt mal aufs Feld überträgt, ist das genau der Spirit, den der BVB braucht am kommenden Dienstag?
Das war natürlich eine schöne Szene für Journalisten, um dann aus dem Kleinen was Großes zu machen, um quasi daraus dann den großen Impuls aufs ganze Team zu übertragen. Ich glaube tatsächlich, dass es nicht nur ich verpasst habe, sondern auch die meisten der Spieler. Also ich würde jetzt gar nicht so viel reinterpretieren wollen. Ich glaube, das war schon eine bewusste Aktion von Sebastian Kehl, auch mal ein Zeichen zu setzen von außen und mal gegenzuhalten. Aber ob das so viel Einfluss auf das Spiel dann tatsächlich hatte, das weiß ich gar nicht so genau. Aber grundsätzlich ist es das schon. Das ist der Spirit, den man braucht. Man muss schon ein bisschen dagegenhalten gegen Atletico. Man darf aber auch nicht den Fehler machen, zu versuchen, sie mit den eigenen Waffen zu bekämpfen, weil dieses harte, körperliche Spiel, was auch ja schon wirklich dreckig ist, das kann Atletico besser. Das haben die in 10, 15 Jahren perfektioniert. Und wenn man versucht, die auf dem Level zu schlagen, auf dem Niveau zu schlagen, dann hat man keine Chance. Also Dortmund sollte sich auf die eigenen Stärken berufen, beim eigenen Spiel bleiben und dann wird das vielleicht auch was mit dem Halbfinale.
Wir werden genau hinschauen, so wie du, Patrick. Vielen Dank und jetzt erstmal eine gute Rückreise.
Dankeschön.
Einen unerwarteten Knall gab es gestern beim VfL Wolfsburg. Geschäftsführer Marcel Schäfer verlässt die Wölfe mit sofortiger Wirkung und steht vor einem Wechsel zu RB Leipzig. Was da genau los ist, das wollen wir jetzt mit unserem Kicker-Reporter Thomas Hiete klären. Thomas, Schäfer hat jetzt 10 Jahre für den VfL gespielt und er war danach 6 Jahre lang im Management tätig. In deinem Kommentar, den man bei uns auf der Seite und natürlich in der Kicker-App findet, da schreibst du was vom Ende der Wolfsburger Fußballromantik. Wie genau kam es denn dazu?
Also es kam auf jeden Fall für alle sehr, sehr, sehr überraschend. Ich glaube auch für Marcel Schäfer. Der hat dem Verein in der vergangenen Woche, Ende der vergangenen Woche am Freitag, dem Aufsichtsratschef Frank Witter mitgeteilt, dass er den Club im Sommer verlassen möchte, mit der Erklärung, dass ein neuer Impuls gesetzt werden soll, weil auch die 6 Jahre wieder in der Verantwortung sind schon wieder sehr lange. Er wollte den Weg frei machen, auch aus der Eigenkritik, aus der Selbstkritik heraus, dass es nicht so lief, wie er sich das gewünscht hat, um einen neuen Impuls zu setzen und war dabei so ehrlich und transparent dem Club gegenüber und hat auch erwähnt, dass er ein Angebot von RB Leipzig vorliegen hat. Und dann ist der Volkswagen-Konzern knallhart. Wenn ein Mitarbeiter mit dem Gedanken spielt, zu einem Konkurrenten zu wechseln, dann sind die Tage gezählt. Und da wurde auch keine Ausnahme gemacht bei einer Vereinsikone wie Marcel Schäfer, die definitiv war und in meinen Augen auch immer bleiben wird.
Ja, die Bekanntgabe der Trennung, das hast du gerade schon angedeutet, die erfolgte recht kühl, kurz und knapp, ungefähr so, wie sich ProSieben von Elton getrennt hat. Die Liebe hat gelitten, bei den Fans auch?
Wenn ich die Reaktion, und die nimmt man ja hauptsächlich in den sozialen Medien wahr, und da sind ja meistens auch die, die sehr wütend sind, die sich dort äußern, hat es schon sehr, sehr viele negative Äußerungen in Richtung Marcel Schäfer gegeben. Und das wird ihm sehr, sehr wehtun, das wird vielen sehr wehtun. Man kann viel erzählen, Fußball, das sind nun mal auch Emotionen. Und da werden wir ganz schnell 17 Jahre Marcel Schäfer beim VfL Wolfsburg vergessen, was er für diesen Club geleistet hat. Und dass hier überhaupt jemand herkommt nach Wolfsburg und sich so dermaßen mit diesem Verein identifiziert, das ist nicht selbstverständlich. Und das wird dann gerade sehr leicht vergessen. Trotzdem ist der Zeitpunkt natürlich arg unglücklich. Jetzt mitten im Abstiegskampf, sie sind noch 5 Punkte vom Relegationsplatz entfernt, mitten im Abstiegskampf dem Club zu offenbaren, dass man womöglich zu RB Leipzig wechseln will. Das ist unglücklich und trotzdem verändert es nichts am Status, den Marcel Schäfer sich erarbeitet hat. Und deswegen fand ich diese Pressemitteilung auch fast schon unverschämt. Hier wird jeder Leihspieler nach 3 Monaten in diesem Verein anders verabschiedet als mit diesen 3 Sätzen, mit denen er hier vom Hof getreten wurde. Gestern im Gespräch mit dem Aufsichtsrat Frank Witter klang das deutlich versöhnlicher. Da hat er uns gesagt, dass Marcel Schäfer weiter Teil der VfL-Familie bleibt und ihm die Türen hier immer offen stehen. Ich verstehe nicht ganz, warum man das nicht auch so kundtun konnte in einer Pressemitteilung.
Ja, und jetzt der Blick nach vorne. Wie geht's weiter? Schäfer soll ein Angebot von RB Leipzig vorliegen haben, das haben wir vorhin schon gesagt. Aber wie stellt sich denn der VfL jetzt auch neu auf?
Also erst einmal mit dem Sportdirektor Sebastian Schinzi-Lorz und Ralf Hasenhüttl, so ein bisschen als die beiden Köpfe jetzt des Ganzen. Das hat sich Ralf Hasenhüttl vor 3 Wochen, als er in Wolfsburg zugesagt hat, wahrscheinlich auch anders vorgestellt. Trotzdem sind sie hier optimistisch, dass er durch seine Manager-Erfahrung, die er in Southampton dann auch gesammelt hat, wo ja dann die Rolle des Trainers ein bisschen anders ist, auch dieser Aufgabe gewachsen ist. Und trotzdem bricht jetzt einfach der Kopf des Ganzen weg in dieser engen Phase. Was ich schon als riskant bezeichnen würde. Eine Mannschaft, die eh nicht stabil ist, die wenig gewonnen hat in den letzten Monaten und jetzt noch so eine Thematik dazu mit dem Auswärtsspiel. Und das ist jetzt das Pikante am Samstag in Leipzig. Also da kommt gerade vieles zusammen beim VfL Wolfsburg. Da sind mir die 5 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz angesichts dieser Ausgangslage ein bisschen dünn.
Ja, vielen Dank, Thomas. Du bleibst für uns natürlich dran an den Ereignissen und guckst auch ganz genau hin, wer da so vorfährt bei dir aus dem Autobüro heraus durchs Fenster. Für heute verabschieden wir uns aber erstmal von dir und von euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen. Redaktionsschluss für diese Folge Kicker Daily war 14 Uhr.
Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.